Dieter, es ist schon 7:30. Wir müssen dann langsam los. Die Milonga fängt bald an.
Sabine, ich habe aber nichts zum Anziehen.
Hast doch einen ganzen Kleiderschrank voller Hemden. Schau mal, das hier. Oder das hier. Schau mal, das sieht doch super aus.
Nee, das rote, in dem würde ich mich heute nicht wohlfühlen.
Ja, und das schwarze hier?
Nee, das passt gerade nicht zu meiner Figur. Ach.
Ja, das Problem kennt wahrscheinlich jeder. Man steht vorm Kleiderschrank und weiß nicht, für welches Kleidungsstück man sich entscheiden soll. Wir haben halt auch viele innere Glaubenssätze, die uns sagen, für das Kleid bin ich zu alt, für das Hemd bin ich zu dick und das sieht so elegant aus, das bin gar nicht ich wirklich, da bin ich verkleidet drin. Wie wäre es denn, wenn wir alle diese Dinge einfach über Bord werfen könnten und würden uns anderen Menschen so zeigen, wie wir wirklich sind? Ohne Schminke, ohne Maskerade.
Sich selbst zu zeigen, so wie man ist, erfordert Mut.
Aber es würde uns auch frei machen, oder?
Freiheit in Bewegung beschrieb Friedrich Schiller als Anmut.
Und ein besonders schönes Beispiel für Anmut haben wir beide dieses Jahr in Krakau gefunden.
In einer Milonga, in einer großen Salzmine, ich glaube 170 Meter oder so unter der Erde, ein Mann,
der auf dynamische und sehr elegante Weise die folgende Rolle getanzt hat. Der ist uns aufgefallen.
Wir dachten erst, der ist sicher irgendwo aus Australien, aus Irland, aus USA.
Und haben dann durch Zufall festgestellt, dass er eigentlich quasi in unserer Nachbarschaft wohnt.
Zumindest in Bayern.
Und da haben wir natürlich nicht lange gezögert.
Und haben ihn in unser Podcast-Studio entführt.
Und hier ist er heute und wir freuen uns ganz besonders, dass er da ist. Fabian Kipp ist unser Gast heute.
Let's talk, Sabine.
Let's talk, Dieter.
Tango Talk.
Der Podcast der Tango-Geschichten.
Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben.
Und lieben. Tango Talk.
Das sind Sabine Holl
und Dieter Ringelstetter.
Zwei Suchende in Sachen Tango.
Wir freuen uns ganz besonders, dass du heute bei uns zu Gast bist im Tango Talk Podcast Studio. Herzlich willkommen, Fabian Kipp.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Magst du dich ein bisschen vorstellen? Wie würdest du dich beschreiben, wenn man dich noch nicht gesehen hat irgendwo und fasziniert ist davon, wie du tanzt?
Ich würde mich beschreiben als jemanden, der auf dem Weg ist, professioneller Tango-Tänzer zu werden. Vor allem aber als jemand, der sich erlaubt, auf diesem Weg zu sein, obwohl ich vielleicht zu alt, zu dick, zu ungelenkig, zu was auch immer bin.
Nichts von all dem können wir bestätigen.
Vielen Dank. Ja, aber es ist ja oft so, dass wir uns im Leben manches nicht erlauben oder nicht mehr erlauben, weil wir eine bestimmte Annahme über uns selbst haben und über was wir sein sollen, sein müssen. Und ich habe beschlossen, auszuprobieren, wie weit ich auf diesem Weg komme.
Tanzen hat dich ja schon als seit deiner Kindheit fasziniert. Du hast Volkstanz gelernt und praktiziert.
Ja, eher müssen. Es war keine meiner Leidenschaften. Ich wollte immer schon Tänzer werden, durfte leider nicht. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, in den 80ern. Es gab jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, aber meine Eltern haben es nicht erlaubt. Ich glaube, sie hatten Angst, dass ich vielleicht schwul werden könnte. Man wusste nicht so genau, was hält man jetzt davon, wenn ein Junge ins Ballett geht. Und es war auch sehr, wo soll das hinführen? Müssen wir eine Schule bezahlen und so weiter? Und lange Rede, kurzer Sinn, ich durfte nicht. Ich bin aber immer wieder ans Tanzen rangeraten. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe mehrere Instrumente gelernt, durfte Musik machen, habe mich immer zu allem Künstlerischen sehr hingezogen gefühlt, habe aber nie so das wirklich meine gefunden. Im Tango ist jetzt tatsächlich für mich so ein Ankommen, fühlt sich fast an wie nach Hause kommen zu mir selber.
Dabei ist deine Geschichte mit dem Tango noch gar nicht so lang oder reicht noch gar nicht so lange zurück. Du hast erzählt, dass du vor etwa 6 Jahren angefangen hast, Tango zu tanzen. Magst du uns deine erste Begegnung oder deine Annäherung an den Tango beschreiben?
Meine erste Begegnung und Annäherung an den Tango war von der musikalischen Seite. Da war ich ungefähr 16, weil ich und andere Orchestermitglieder zu der Zeit viel Piazzolla gespielt haben.
Welches Instrument hast du gespielt?
Ich spiele Akkordeon, Geige und Kontrabass. Mhm. Tango war mir immer schon von der Musik her ein Begriff. Und ich wusste natürlich auch, dass es sowas wie Tango-Tanzen gibt. Ich wusste auch, dass argentinischer Tango was anderes ist als Ballroom-Tango. Vor gut 6 Jahren habe ich einfach beschlossen, dass ich selber tanzen will. Wieder. Ich habe verschiedene Sachen immer mal wieder ausprobiert. Und dank YouTube war es mir möglich, Sachen zu recherchieren, die vielleicht so nicht in meinem Alltag zu sehen waren. Und ich habe mir verschiedene Tanzformen angeguckt. Ich habe mir verschiedene Performances angeguckt und Tango war das, was mich am meisten angesprochen hat. Das war eine Ästhetik, in der ich mich sehen konnte. Ich habe auch über YouTube rausgefunden, dass es gleichgeschlechtliche Tanzpaare gibt, die das machen. Das war was, was mir sehr wichtig war und habe es dann einfach ausprobiert, ohne groß weiter drüber nachzudenken. Ich habe einfach zu meinem Mann gesagt, wir tanzen jetzt Tango.
Gab es da irgendwie ein auslösendes Moment oder bist du eines Tages aufgewacht und hast du gedacht, ja, das will ich jetzt machen?
Naja, es gab ein musikalisches Projekt, das so ein bisschen im Sande verlaufen ist und es gab einen ziemlichen Ärger in mir drüber, dass es jetzt nicht funktioniert und so ein bisschen aus diesem Ärger raus habe ich beschlossen, jetzt probiere ich wieder was mit Tanzen. Das war so die Energie, dass ich mich einfach aufgemacht habe, was zu suchen. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und ich muss sagen, also ich lebe in Augsburg und habe auch zu der Zeit schon in Augsburg gelebt. Es ist eine eher kleine Stadt und es gibt dort eine Tango-Schule, mehr oder weniger, die Unterricht anbietet, die aber Lehrer aus Argentinien oder Kolumbien einladen, immer für eine gewisse Zeit in Deutschland zu unterrichten. Und ich hatte von Anfang an dort persönliches Glück mit den Lehrern. Das erste Paar, das wir erlebt haben, war einfach unglaublich schön. Ich wollte einfach nur so schöne Beine haben und so schön tanzen. Und der nächste Lehrer, der kam, mit dem habe ich meine ersten Privatstunden gemacht und der hat mich einfach in den Arm genommen und mit mir drauf losgetanzt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gerade diese Unbekümmertheit gebraucht. Und ein anderer Lehrer, inzwischen guter Freund von mir, ist methodischer vorgegangen, aber auch gleichzeitig unkonventioneller. Es waren immer die richtigen Lehrer für mich zum richtigen Zeitpunkt.
Du hast ja von Anfang an die folgende Rolle gelernt.
Ja, deswegen bin ich euch wahrscheinlich auch in Krakau ins Auge gestochen. Ich tanze als Follower und ich tanze auf High Heels, genau.
Ja, also man muss dazu sagen, wenn man dich tanzen sieht, da kann man als Frau nicht wegschauen. Es hat mich so begeistert, wie man so eine tolle Beinarbeit erreichen kann. Und ich bin noch viel neidischer geworden, als ich erfahren habe, dass wir ungefähr gleich lang tanzen. Und du in derselben Zeit so viel mehr erreicht hast und so eine Klasse einfach entwickelt hast. Ich bewundere das total und bin vollends begeistert und ich schaue dir wahnsinnig gerne zu.
Vielen Dank.
Das geht mir aber genauso mit den Zuschauern. Mir ist es auch in Krakau aufgefallen, wie die Frauen wirklich den Neid im Blick hatten. Aber auch ich habe da gern hingeschaut und habe dir gern zugeschaut und dachte mir, wow, ja, diese Arbeit mit so hohen Schuhen, das kannst du als Mann eigentlich, sieht man ja selten, dass das ein Mann macht, das kannst du als Mann auch nicht vorstellen. Also ich würde für meine Schuhgröße schon gar keine Schuhe kriegen mit 45. Deine Füße sind etwas kleiner als meine, habe ich gesehen.
Das und stimmt, ja.
Wie schaut es da mit den Schuhen an sich aus? Ist das kein Problem, welche zu bekommen?
Für mich zum ersten Mal im Leben nicht. Ich habe Schuhgröße 39, in High Heels manchmal 38, weil man da anders drin steht. Es ist für mich leicht, Tanzschuhe zu kaufen. Für den Alltag ist es eher schwierig.
Du hast von Anfang an die folgende Rolle gelernt. Und du hast erzählt, in Augsburg sind Tanzlehrer aus Argentinien, aus Kolumbien, die dich dann auch unter ihre Fittiche genommen haben. Gab es einen Moment der Irritation, dass du als Mann dorthin kamst und gesagt hast, lerne mir die folgende Rolle. Ich möchte auf High Heels tanzen, bring mir das bei.
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das irgendein Problem geben könnte, weil in meiner Erfahrung ist es so, dass gerade für Profis schwule Tänzer nicht wirklich was Besonderes sind. Und es war anfangs keiner meiner Gedanken, dass das vielleicht ein Problem sein könnte, als schwuler Mann in der Followerrolle zu tanzen. Ich wusste aber auch noch nicht, als ich angefangen habe mit Tango, dass es so etwas wie Milongas gibt und dass es das Konzept gibt, dass man die Tanzpartner im Laufe eines Abends ständig wechselt. Meine Vorstellung am Anfang war dahingehend, dass man in den Unterricht geht und dann geht man wieder nach Hause. Das habe ich sehr schnell dann festgestellt, dass es so eine ganze Tango-Welt gibt, von der ich nichts wusste. Und damit kamen dann natürlich auch Probleme verschiedenster Art. Manche, weil ich als Mann als Follower tanze, und andere Erfahrungen, die jeder macht, wenn er mit dem Tango anfängt.
Hast du auch besonders schöne Erfahrungen gemacht?
Immer wieder und unglaublich viele, unzählbar viele schöne Momente, ja. Ich wüsste nichts, was mein Leben so sehr bereichert hat wie der Tango.
Gibt es irgendwas, weiß ich nicht, wir sind am Jahresende, was dir aus diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben ist?
Vielleicht? Oh, ich hatte ein ganz, ganz tolles Jahr, habe ganz viele tolle Sachen gemacht und habe privat auf unglaublich tollen Veranstaltungen getanzt. Ich habe viele wunderbare Menschen getroffen und wieder getroffen. Aber für mich war es auch ein Jahr, das erste Jahr vielleicht, wo ich wirklich mehrfach performt habe. Und das ist schon sehr spannend für mich.
Ja, du kommst ja mittlerweile mit dem Tango auch ganz schön weit rum. Ich weiß, als wir nach einem Termin gesucht haben, um uns zusammenzusetzen, dass da irgendwie New York und Paris und was weiß ich, die halbe Welt bei dir im Kalender steht.
Ja, das ist ein bisschen subjektiv. Ich finde, es ist noch sehr viel Platz in meinem Kalender. Es dürfte noch mehr drin stehen. Aber es ist, ja, keine Frage, unglaublich toll, unglaublich spannend. Ich war auf Queer-Tango-Festivals eingeladen als Performer und Lehrer in Paris und New York. Beides unglaublich tolle Städte. Ich habe in Nürnberg in der Staatsoper in einer Tango-Show tanzen dürfen. Ich habe mehrere kleinere Performances gehabt in Milongas, in Italien, in Deutschland. Ja, alles sehr aufregend noch und wunderschön und spannend.
Jetzt hast du erzählt, dass du auf Queer-Tango-Festivals der Show-Act warst sozusagen. Du hast aber auch erzählt, dass du gerne auf Queer-Tango-Marathons gehst. Wie offen ist es? Wir haben dich ja auf dem Krakos-Aires-Tango-Festival in Krakau gesehen, was ja kein queeres Festival ist, sondern für alle offen. Ist es umgekehrt so, dass wir auch auf einem queeren Festival tanzen könnten?
Ja, also ein Queer-Tango-Event und es gibt Festivals und Marathons und verschiedene andere Formate, wie im Mainstream-Tango auch, zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass dort viele queere Menschen zusammenkommen. Als diese Festivals angefangen haben, hat es in erster Linie bedeutet, würde man heute vielleicht bezeichnen als ein schwul-lesbisches Tanzfest oder Tanzevent. Heute sehen wir den Begriff queer ja viel, viel weiter. Queer im heutigen Sinne bedeutet in erster Linie, dass ihr offen seid für Menschen in ihrem Facettenreichtum und sie nicht so sehr in Schubladen steckt, vor allem was ihre Identifikation anbetrifft. Aber es ist für mich als schwulen Mann vor allem deswegen besonders, weil ich dort die Möglichkeit habe, gleichgeschlechtlich zu tanzen, wie ich sie sonst auf anderen Events in der Fülle nicht habe.
Wo ist denn aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung die schönste oder eine schöne Queer-Tango-Szene? Und unterscheidet sich die Queer-Tango-Szene in Ländern, wo das eben vielleicht nicht so frei gedacht wird?
Das ist eine kompliziertere Frage. weil eine Queer-Tango-Szene ja auch nur in einem bestimmten Umfeld möglich ist. Also es gibt Länder, wo öffentlicher Queer-Tango oder öffentliche Queer-Tango-Events gar nicht möglich sind. Aber es gibt auch eine Komponente, dass zum Beispiel in Deutschland Queerness schon so sehr im Mainstream angekommen ist, dass es vermeintlich keine Notwendigkeit mehr gibt für spezielle Queer-Tango-Events. Queer-Tango ist in gewisser Weise ja auch ein Aktivismus und eine politische Arbeit, die sich nähert und die Notwendigkeit daraus zieht, wo Queer-Tango eben nicht so einfach möglich ist. Aber wenn es im Mainstream angekommen ist, verliert es wieder an Notwendigkeit, so ein Balanceakt, der dazwischen entsteht.
Wird man als queeres Paar oder als queerer Tänzer in Ländern, die eben vielleicht noch nicht so offen denken, auch irgendwie angegangen?
Ja, auch heute noch. Ich meine, es gibt Milongas in Buenos Aires und auch hier, wo gleichgeschlechtliche Paare der Milonga verwiesen werden und vor die Tür befördert werden. Es gibt Länder, Russland als Beispiel, wo sowas wie gleichgeschlechtliches Tanzen gar nicht möglich ist oder auch nicht möglich ist, daran zu denken.
Du hast gesagt, in Buenos Aires gibt es Milongas, wo du Lokalverbot bekommst als gleichgeschlechtliches Paar.
Ja.
Wo ich eigentlich gedacht hätte, in Argentinien haben ja auch oft Männer miteinander getanzt, um es sich gegenseitig beizubringen. Jetzt, wenn wir die sexuelle Orientierung mal außen vor lassen, aber dass zwei Männer miteinander tanzen, war ja in Argentinien keine Seltenheit und in Buenos Aires. Und gerade da überrascht es mich besonders, also dass man da so intolerant reagiert.
Ich denke, dass man da unterscheiden muss, was Tanzen in Öffentlichkeit betrifft und was die Geschichten, die wir kennen, dass Männer mit Männern getanzt haben, bezieht sich auf Übelsituationen in der Regel, sprich nicht in einer Milonga und nicht im öffentlichen Raum. Ich denke, es sind nicht mehr allzu viele Milongas, wo man Probleme derer Art hat. Vor allem sind es halt sehr traditionelle und es spiegelt in erster Linie ja auch immer die Auffassung und die Einstellung des Veranstalters wider.
Jetzt haben wir dich auf 0815, sage ich mal, Milongas erlebt mit Querschnitts-Tango-Szene und du hast erzählt, dass du auf Queer-Tango-Marathons gegangen bist, weil das Schlaraffenland ist für jemand, der gleichgeschlechtlich Tango tanzen möchte. In welchem Land ist denn das Schlaraffenland am größten? Wo macht es am meisten Spaß oder wo sind die Vibes am besten? Wo sind die Events am coolsten in puncto Queer-Tango? Du kommst ja auch viel rum.
Ich komme auch viel rum, aber ich weiß nicht, ob ich die Frage tatsächlich so beantworten kann, weil das Phänomen im Tango ist ja, dass wir alle reisen, um Tango zu tanzen, speziell in Europa. Und wir auf einem Event, das in einem beliebigen Land sein kann, einfach internationale Leute treffen. Das heißt, es kann sein, dass sich von den Teilnehmern her ein Event in Spanien gar nicht so sehr unterscheidet von einem Event in Deutschland. Die Frage ist auch, wie definiert man ein cooles Event? Zum Tango gehört, dass es gibt ja so viele Facetten von Tango und es gibt auch so viele Facetten von Tango-Events.
Magic Moments gibt's überall.
Magic Moments gibt's überall und immer wieder.
Und es gibt keine Garantie darauf.
Genau.
Kommen wir mal zu den hohen Schuhen.
Ja.
Du hast erzählt, dass dein Einstieg in die High Heels gar nicht so einfach war. Erzähl mal, wie lange hast du gebraucht, um so eine ganze Milonga auf hohen Schuhen irgendwie durchzuhalten, ohne dass du das Gefühl hast, hinterher dir fallen die Füße ab?
Ich habe mich angemeldet für ein Queer-Tango-Festival in Berlin, eines der größten, die es gibt. Und dort hat ein Lehrerpaar einen Workshop in High Heels angeboten. Und in Vorbereitung auf diesen Workshop bin ich dann auch schon in den Workshop hier in Nürnberg gegangen, in High Heels, und kläglich gescheitert an den ersten Ochos ohne Hilfe, frei im Raum, musste sie sehr schnell wieder ausziehen. Und ja, habe sehr schnell festgestellt, dass das komplizierter wird und der Arbeit bedarf.
Und wie hast du daran gearbeitet? Hast du einen Tipp? Also es gibt ja auch viele Frauen, die im Alltag keine High Heels tragen, weil sie eine bestimmte Größe eh schon haben oder weil sie sagen, ja, ist mir einfach zu unbequem. Also viele Frauen tragen auch grundsätzlich flache Schuhe und wenn sie dann zum Tango kommen, bevorzugen sie auch flache Trainers oder eben sehr niedrige Tangoschuhe. Da gibt es dann auch wieder Lehrer, die sagen, das ist für den Fuß gar nicht so gut, weil du einfach noch viel mehr auf dem Vorderfuß stehst und viel weniger die Gelegenheit oder die Möglichkeit nutzt, dich durch den Absatz auch mal kurz auszuruhen oder so. War das für dich der Grund, auf High Heels zu tanzen, weil du sagst, das gehört einfach von der Biomechanik her dazu? Oder es ist die Optik, warum du auch in hohen Schuhen tanzen möchtest? Was war deine Motivation?
Meine Anfangsmotivation war die Challenge.
Okay.
Ich fand das schön, mich hat das interessiert und in gewisser Weise hat, dass meine ersten Versuche so kläglich gescheitert sind, dazu beigetragen, dass ich das erst recht noch mehr können wollte. Ich finde auch, es ist überhaupt kein Muss, in High Heels zu tanzen. Wenn es jemand nicht möchte, warum? Keine Frage. Für mich ist es so, dass es so eine zusätzliche Ebene ist, mit der ich spielen kann beim Tanzen.
Mhm.
Und auch deswegen finde ich es immer noch reizvoll. Ich muss am Anfang vor allem lernen, auch auf den hohen Schuhen Momente der Entspannung zu finden.
Mhm.
Und wenn man das mal in seinem Körper verinnerlicht hat, ist es tatsächlich auch nicht mehr so ermüdend oder so anstrengend, wie wir das immer glauben. Ich habe eine Regel allerdings und die ist in High Heels entweder tanzen oder sitzen. Nicht stehen, vor allem nicht stehen und hoffen, dass man aufgefordert wird.
Kann ich total gut verstehen. Ich vermeide es dann auch irgendwie rumzustehen, sondern setze mich dann lieber hin, dass der Fuß wieder rasten kann. Ja, jetzt wenn du aber beschreibst, so also auf die High Heels zu kommen, war erstmal schwierig und anspruchsvoll. Hast du einen Tipp, also wie du zum Beispiel dazu gekommen bist, zu lernen, den Fuß auch auf hohen Absätzen zu entspannen oder wie du zu deiner Achse gefunden hast, obwohl ja, die Fläche, die uns, die den Fuß mit dem Boden verbindet, ja durch den hohen Absatz so klein ist. Hast du irgendwelche technischen Tricks und Hacks, die du verraten kannst für alle, die auch mit den High Heels noch zu kämpfen haben?
Üben, üben und üben. Ich glaube nicht, dass es den einen super Hack gibt. Würde es den geben, wäre der schon bekannt und wäre irgendwie allen vertraut. Ich glaube, dass sicher und genussvoll auf High Heels tanzen zu können, viel auch mit der Entwicklung im Tango generell zu tun hat. Wenn man anfängt, Tango zu tanzen und vielleicht keinen tänzerischen Hintergrund hat, ist es einfach am Anfang schon wahnsinnig komplex, nur zu laufen mit einer Person vor einem oder in dem Ausmaße rückwärts zu laufen, wie wir als Follower das im Tango ja tun, das ist alles keine einfache Sache. Und die High Heels und damit verbunden, dass wir unseren Kontakt mit dem Boden ja verkleinern, ist ein spannendes Element aus tänzerischer Sicht. Aber es kommt in der Tango-Entwicklung, in dem Prozess erst später. Ich muss erst irgendwie das große Ganze organisiert bekommen, bevor ich mich auf Details konzentrieren kann, wie ist meine rechte Hand, wie ist meine linke Hand, was macht mein Fuß. Und es ist nicht nur ein Fuß, sondern das sind ja Zehen und ich habe einen Spann und ich habe einen Absatz. Und wie setze ich das, in welchem Timing setze ich das, mit welcher Qualität spiele ich damit? Das ist nicht sofort möglich, war auch mir nicht sofort möglich. Das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum ich am Anfang auch wirklich gescheitert bin. Wenn ich noch nicht wirklich eine Balance gefunden habe im Tango, im Tanzen und mich dann auf High Heels stelle, ist einleuchtend, dass es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert.
Das ist eine mega Herausforderung, ja. Ja, ja, wie macht man das, gell? Also ich habe dann einfach auch in meiner Anfangszeit, wenn ich mich zurückerinnere, diese, vor allem so rückwärts zu drehen auf einem Fuß im Absatzschuh, das war für mich vom Halten der Achse, vom Gleichgewicht her echt eine Herausforderung. Und ich habe halt dann einfach auch, was weiß ich, abends, jeden Abend nach dem Abendessen die Schuhe angezogen und habe halt einfach, ja, im Wohnzimmer Viertelstunde irgendwie Rückwärts-Ochos geübt oder so, für mich ganz alleine, um eben ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ich die Achse halten kann, auch wenn ich niemanden zum Festhalten habe oder so. Hast du es anders gemacht? Hast du es genauso gemacht?
Nein, ich bin wahnsinnig viel gelaufen und ich übe immer noch Laufen. Mhm. Und auch in meinem Unterricht, wenn Lehrer mit mir arbeiten, geht es auch immer wieder ums Laufen. Und es geht um, wie ich den kleinen Zeh am Boden aufsetze und wie ich den großen Zeh am Boden aufsetze. Und das ist ja auch das Schöne am Tango, also zumindest für mich, dass es immer noch eine Dimension gibt. Mhm. Und es gibt immer noch eine zusätzliche Qualität, die man gewinnen kann.
Du gibst aber auch selber schon Stunden. Man kann
ich gebe auch selber schon Stunden, ja.
Privatstunden nehmen. Wen unterrichtest du lieber, Follower oder Leader?
Beides sehr gerne. Es ist beides sehr spannend. Es ist nur sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Ich finde auch, dass jeder in seinem Tanzprozess irgendwann unbedingt die andere Rolle ausprobieren sollte. Nicht, dass man es in beiden Rollen zu einer gewissen Meisterschaft bringen muss, aber es ist eine spannende Herausforderung und es ist sehr aufschlussreich, die andere Seite zu erfahren.
Mhm. Und du unterrichtest auch beide Rollen, oder?
Ich unterrichte auch beide Rollen, ja. Ich gebe aber überwiegend Einzelstunden. Und wir entscheiden von Mal zu Mal und von Schüler zu Schüler, worauf wir den Fokus richten wollen. Ob die Stunde mehr auf Technik basiert, ob wir an bestimmten Kombinationen oder Sequenzen, an Übergängen, an Haltung generell.
Kommen dann zu dir vorwiegend Männer, die die folgende Rolle probieren wollen, oder kommen da auch Frauen, die an deiner Technik teilhaben wollen?
Es ist überwiegend so, dass zu mir Leader kommen, die aber auch als Leader tanzen, und Frauen, Follower, die gerne wissen wollen, was ich als Follower mache. Also es ist im Unterricht lustigerweise so, dass alle meine Perspektive als Follower wollen, weniger die als Leader. Ich glaube, dass es so ist, dass es für Männer interessant ist, mit einem männlichen Follower zu arbeiten, weil es gibt nicht so viele Hemmungen, mich kaputt zu machen, oder ich bin nicht so filigran und ich bin auch ein sehr direkter Mensch. Und diese Unmittelbarkeit und auch das Unbeschwerte einfach mal ausprobieren ist mir wichtig, aber ist, denke ich, sehr reizvoll. Und für Frauen oder Follower, besser gesagt, ist es interessant, denke ich, meine Interpretation, mit mir als Lehrer zu arbeiten, weil ich nicht jemand bin, dem das zugeflogen ist. Ich habe mir das sehr gezielt und auch strategisch erarbeitet und es ist nichts, was ich einfach so mache, auf High Heels tanzen, sondern ich habe mir das erarbeitet und ich weiß, welche Prozesse ich durchgemacht habe und welche technischen Tricks ich anwende und. Und das ist natürlich wertvolles Wissen für Follower und, denke ich, deswegen spannend.
Ja, total reizvoll, ehrlich gesagt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei dir mal ein paar Privatstunden zu nehmen.
Ja, gerne.
Gibt es da auch Männer, die es dann schon mal in High Heels probiert haben?
Es gibt auf Queer-Tango-Events ziemlich viele Tänzer, die zumindest für eine gewisse Zeit auf High Heels tanzen.
Nehmen die bei dir dann auch Stunden, wie man mit den High Heels umgeht?
Manchmal oder auch nicht.
Und wie lange nimmst du dir dann da Zeit für so einen Workshop zum Beispiel? Ist es dann ein ganzer Tag? Ist es ein ganzes Wochenende? Wie viel Zeit braucht man, um jemandem das zu vermitteln?
Das war ein Workshop im Rahmen eines Festivals. Mhm. Das heißt, da ist vom Veranstalter vorgegeben, wie lang dieser Workshop ist.
Okay.
Und natürlich ist es so, dass die TeilnehmerInnen mehr oder weniger bestimmen, was wir in dem Workshop machen können.
Ah, okay.
Es auf Festivals sind eher immer gemischte Gruppen. Also der Workshop, über den wir sprechen, war in Paris. Und die Bandbreite war von, ich tanze seit einem halben Jahr und habe gar keine High Heels dabei, bis zu, ich tanze seit 17 Jahren Tango und auch seit 17 Jahren auf High Heels. Zwar eine eher kleinere Gruppe, was dann mir leicht gemacht hat, auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen. Aber Workshops auf Festivals ist immer, ja, ein buntes Potpourri und immer voller Überraschungen.
Aber worauf guckst du da? Gibt es Dinge, wo du sagst, die machen was falsch und du kannst es dann sehen und korrigieren? Oder ist es einfach nur, also du hast ja vorher auf meine Frage, was muss man tun, gesagt, üben, üben, üben. Wenn jetzt aber 2 Stunden Workshop ist, das wird nicht reichen. Ja? Also irgendwelche Tipps oder irgendwas korrigierst du ja oder machst du oder gibst den Leuten mit, die den Workshop bei dir besuchen. Wie gehst du vor?
Also ich versuche in Unterrichtssituationen, ob Workshops oder Privatstunden, immer aufzuzeigen, was wir in dem Moment mit unserem Körper machen und welche Konsequenz das auf den Tanz an sich hat. Für mich ist im Tango erstmal nichts richtig oder falsch. Es gibt Sachen, die dem, was ich gerne machen möchte, wie ich mich bewegen möchte, dienen oder eher hinderlich sind. Und ich versuche, so gut es geht, Schülern immer aufzuzeigen, was gerade passiert, was unser Körper gerade macht und was die Konsequenz davon ist.
Das klingt für mich aber schon so, als hättest du nicht einfach nur geübt, 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 sondern als hättest du dich tatsächlich auch irgendwie mit der Biomechanik und allem irgendwie intensiv beschäftigt. Ist das so?
Ja, ist so. Ich arbeite ja auch nicht nur dran, selber als Tänzer besser zu werden. Das tue ich nach wie vor. Ich nehme aber auch Unterricht im Unterrichten, im Performen. Es gibt sehr viele Aspekte im Tango und auch in meinem Tango. Und ich arbeite an all diesen Aspekten.
Wie groß ist denn deine Neigung, wenn du schon auf so einem hohen Niveau tanzt, überhaupt noch auf eine stinknormale Milonga zu gehen und da auch mit Leuten zu tanzen, die es nicht so gut können wie du? Machst du das noch? Ist es für dich noch reizvoll und wenn ja, warum?
Ich habe bisher auf jeder Tango-Veranstaltung immer bezaubernde Menschen kennengelernt und wieder getroffen. Und das ist auch für mich die Hauptmotivation zu dem, was wir so allgemein Social Dancing nennen. Als Tänzer will ich natürlich auch performen. Das Tanzen in einer Milonga ist für mich, mit Menschen in Verbindung zu treten. Und es geht um einen gewissen Austausch. Das ist ein wahnsinnig bereichernder Aspekt für mich und im Tango generell.
Jetzt hast du ja erzählt, dass dein Mann auch Tango tanzt, aber nicht mit dem Anspruch, wie du es hast, sondern er ist mehr der Social Dancer.
Ja.
Ist es vielleicht auch was, was dich, ich sag jetzt mal, so ein bisschen am Boden hält? Dass du sagst, ich will ja auch mit meinem Mann noch tanzen gehen und ne, also deswegen auch mal auf einer Milonga sein, die jetzt nicht mich tänzerisch vielleicht nicht so herausfordert, aber dafür eben auch ein schönes soziales Erlebnis ist?
Ja, unbedingt. Also wir genießen das sehr, dass wir, also Tango ist ja nicht nur Beruf und Mittel zu irgendeinem Zweck, sondern es ist ja in erster Linie eine große Leidenschaft von mir und auch von ihm. Und es ist natürlich fantastisch, dass es Bereiche gibt, die wir zusammen leben können.
Gibt es irgendein Ziel, was du dir im Tango gesetzt hast, wo du sagst, da möchte ich nächstes Jahr oder in 5 Jahren oder wann auch immer sein? Irgendetwas, worauf du hinarbeitest gerade?
Also ich arbeite gerade darauf hin, einen festen Tanzpartner zu finden, weil ich glaube, dass eine feste Kooperation in der Hinsicht mit jemandem nochmal eine neue Welt eröffnet. Aber ansonsten habe ich, also als ich angefangen habe mit Tango tanzen, habe ich mir das, was ich jetzt schon alles gemacht habe, in keinster Weise irgendwie erträumen können. Und es ist ehrlich gesagt schwierig, unter dem Hintergrund Ziele zu formulieren. Ich habe mir nie träumen lassen, dass ich in einem Theater vor 1000 Leuten Tango tanzen werde.
Wenn du als Performer gebucht wirst, wie läuft sowas eigentlich? Geht es über eine Agentur oder über Mundpropaganda?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es Agenturen gibt. Ich glaube, es gibt nur Agenturen, die große Tango-Shows verkaufen, also ein fertiges Produkt in dem Sinn. Ansonsten läuft tatsächlich alles über Beziehungen. Leute, die man kennengelernt hat, Leute, die einen gesehen haben, die interessant finden, was man macht, die vorschlagen, dass man zusammen was kreieren könnte.
Jetzt haben wir vorher ein bisschen drüber gesprochen, dass sowas wie eine queere Szene ja auch was mit Politik zu tun hat. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass dein Name immer größer wird, deine Bekanntheit und Sichtbarkeit wächst, hast du eine Präferenz, wo du sagst, das freut dich besonders, von queeren Events eingeladen zu werden zum Beispiel und dort aufzutreten? Oder wäre es für dich vielleicht gerade mit diesem politischen Hintergrund auch, mit dem in der Normalität ankommen, hätte es eine besondere Bedeutung, auf ganz normale Tango-Events eingeladen zu werden?
Ich bin kein sehr politischer Mensch und ich bin auch nicht gerne Aktivist. Das ist keine Rolle, die mir liegt. Aber ich finde es wichtig, dass nicht nur im Tango, aber in dem Fall ist Tango mein Spielfeld, dass man Menschen mehr Möglichkeiten aufzeigt. Und ich mag das sehr gerne an meinem Tanzen und an meiner Rolle, die ich so einnehme in der Tango-Welt, immer mehr, dass ich auf verschiedenen Veranstaltungen als zusätzliche Möglichkeit sichtbar bin.
Wie sind deine Erfahrungen? Wie ist die Resonanz? Wann immer ich dich gesehen habe, war ich einfach hin und weg und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin da nicht die Einzige, die das bewundert, die das toll findet, die sich einfach nur über die Gelegenheit freut, dir dabei zuzusehen. Aber ist es so das, was du tagtäglich erlebst oder erlebst du auch andere Dinge?
Man muss aufpassen, dass einem die negativen Kommentare und die negativen Erfahrungen, dass sie einem nicht mehr anhaften als die positiven. Meine Erfahrungen, egal wo ich bisher beim Tanzen war, sind überwiegend positiv. Und es gibt natürlich immer wieder negative Bemerkungen. Wir waren auf einem Festival und mehrere Gäste haben die Veranstalter aufgefordert, uns rauszuwerfen in Portugal. Ich krieg von Veranstaltern öfters gesagt, dass sich Leute beschwert hätten oder nachgefragt hätten, was das soll und ob jetzt die Welt andersrum dreht plötzlich. Oder ich werde natürlich auch von Männern abgewiesen. Es gibt Bemerkungen auf Videos im Internet, die so viel bedeuten wie ekelhaft und widerlich. Und das passiert auch, klar. Aber ich glaube, Menschen brauchen einfach Zeit. Und diese Veränderung braucht Zeit. Und wie gesagt, überwiegend kriege ich nur positive Resonanz.
Ich nehme jetzt aus unserem Interview für mich zwei Wünsche mit. Das eine ist, dass der Wunsch, mal die Follower-Rolle zu testen und vielleicht ein bisschen zu lernen, ständig wächst. Der zweite Wunsch ist, dass das Lieben und Lieben lassen, dieser Spruch auch mehr geliebt wird, im ganzen Leben, aber auch im Tango. Dass einfach diese Verschiedenheiten, die da drin sind, einfach irgendwo ganz normal werden und einfach alles da sein darf.
Ich glaube, dass Tango sehr von dieser Gegensätzlichkeit lebt. Mhm. von männlich, weiblich, Yin, Yang, schwarz, weiß, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Selbst wenn ich versuche, so elegant und so leicht wie eine Frau zu tanzen und zu wirken, ich bin ein Mann und ich habe einen männlichen Körper, ich habe eine andere Muskeldichte. Das heißt, was passiert ist, dass ich in mir diese Gegensätzlichkeit ja schon habe und mitbringe und auch versuche, mit der zu spielen.
Ja, ich hatte das Bedürfnis, dich einzuladen und dich kennenzulernen, als ich dir beim Tanzen zugeschaut habe. Und ich dachte im ersten Moment so, was für ein mutiger Mensch, wie toll. Nee, ich glaube, davor habe ich mir noch gedacht, was für ein anmutiger Mensch. Wie schön es ist, dir zuzuschauen und wie sehr du den Tango für mich verkörperst und das, was ich am Tango schön finde. Und die Anmut und der Mut, die verschmelzen bei dir zu etwas, was ich einfach immer wieder gerne anschauen möchte. Und du bist auf jeden Fall jemand, der auch Mut machen kann, so die Denkverbote und die eigenen Glaubenssätze über Bord zu werfen und einfach rauszugehen und die Dinge zu machen, auf die man Bock hat.
Unbedingt.
Ja, ein wunderschönes Schlusswort, lieber Fabian. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, für ein langes und intensives Gespräch und für jedes Mal, wenn ich dir beim Tanzen zuschauen darf. Vielen Dank, Fabian.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich kann das nur erwidern. Ich mag das sehr an eurem Podcast, dass ihr zwei so offen seid und die Menschen so annehmt, wie sie sind.
So sind sie am schönsten.
Stimmt.
Vielen Dank auch von mir und bitte noch mehr bunte, nette Vögel im Tango.
Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.